der Mutter-Tochter-True-Crime-Podcast.
Eine Familie wie aus dem Bilderbuch. Ein Mann, seine Ehefrau, eine gemeinsame Tochter und dazu auch noch eine der einflussreichsten Familien der USA. Das alles findet man bei der Familie Rockefeller. Sie war einst die reichste Familie der USA und hatte 1913 bereits das Vermögen von 900 Millionen US-Dollar, was heute ungefähr 24 Milliarden US-Dollar wert wäre. Diesen Reichtum haben sie dem Öl zu verdanken. Denn nicht nur heute ist es teuer. Auch schon damals war es etwas, mit dem man gut Geld verdienen konnte. 1870 wurde das Unternehmen durch den Namen Standard Oil Company bekannt und auch reich. Und dieser Mann, über den wir heute sprechen, trägt auch den Namen Rockefeller. Er ist ein bekannter Mann in der Nachbarschaft, der nicht nur reich ist, sondern auch noch eine sehr begabte Tochter hat. Oder so stellt er sie zumindest nach außen dar. Sie ist ihm sehr wichtig. Doch diesen wichtigen oder fast schon diesen wichtigsten Teil in seinem Leben droht er zu verlieren. Seine scheinbar so tolle Ehe fängt an, sich aufzulösen. Seine Ehefrau reicht die Scheidung ein. Seine Entscheidungen nach diesem Zug sind gravierend. Denn für ihn bedeutet das, seine Vergangenheit fängt an, sich zu zeigen. Und dies ist nicht diese, von der er erzählt. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Mord auf Sächsisch, dem Mutter-Tochter-True-Crime-Podcast mit wahren Verbrechen und Kriminalfällen aus der ganzen Welt. Hörbar aus Sachsen. Ich bin Kathi.
Und ich bin Ros.
Und damit wünschen wir euch viel Spannung und Spaß bei unserer neuen Folge. Krass. Hallo Ros.
Hallo Mama.
Na, wie geht's?
Super, ja.
Wir haben uns ja lange nicht gesehen.
Ja.
Du bist jetzt 14 Jahre alt. Yay. Wahnsinn. Und wie fühlt es sich an?
Nicht anders.
Hast die Feiern überstanden?
Ja.
Wir haben lange gefeiert, oder?
Hm.
Viele Tage.
Ja. Aber nö, ich fand es gar nicht so schlimm. Aber es war schon anstrengend.
Das stimmt. Stell dir mal vor, was wird das passieren, wenn du 18 wirst? Oder wenn ihr 18 werdet, beide? Das wird hart. Dann feiern wir einfach eine ganze Woche.
Ach nee, wir finden einen Termin, wo alle können. Und dann machen wir so von 0 Uhr bis 0 Uhr, damit auch ja jeder kommen kann und wir keine zweite Feier machen müssen.
Oder anders, vielleicht sind wir als Eltern gar nicht mehr dabei. Die Erwachsenen bitte ausladen, können bitte irgendwo hingehen.
Ja, macht eure eigene Feier ohne uns.
Nee, cool. Also Rockefeller. Ich kenne einen Rockefeller-Sender. In den Staaten, glaube ich. Aber mehr weiß ich jetzt auch nicht
also
so richtig.
Also Rockefeller ist schon relativ bekannt.
Ja.
Also schon. Viele kennen den Namen, aber wissen nicht, was da ist, wer das ist oder so.
Ja.
Aber du kennst ihn jetzt auch nicht so.
Nö, es ist nur ein Begriff im Grunde genommen. Dass, ich glaube, der hat so ein paar Wolkenkratzer, glaube ich, dachte ich, in den Staaten. Das weiß ich nicht.
Weiß nicht.
Aber vielleicht verwechsel ich es auch ein bisschen.
Also um schon mal zu spoilern, es wird nicht so viel um die Familie Rockefeller gehen.
Aber ich wollte so viel wissen. Aber wie viel, was haben die für ein Vermögen? Oder gehabt?
Naja, man weiß es heute weiß man es nicht mehr.
Aber damals?
Also damals in heute umgerechnet wären es ungefähr 24 Milliarden US-Dollar.
Was macht man mit 24 Milliarden US-Dollar? Oder was macht man mit 24 Milliarden Euro oder wie auch immer? Also eine Milliarde ist schon Wahnsinn, oder?
Eine Million ist schon Wahnsinn.
Ja. Aber du, es steigt alles nach oben. Da ist eine Million, naja, da wären 2 Millionen nur schon besser.
Ja.
Aber, ja, du weißt ja, ich würde nicht mehr für eine Million in ein Riesenrad steigen.
Ah doch, für eine Million?
Okay, Riesenrad vielleicht, ja.
Achterbahn nicht
mehr. Okay, Riesenrad, aber nur geschlossene Gondel.
Ja.
Aber keine Achterbahn. Definitiv nie. Never ever. Niemals.
Würde ich mir auch nochmal überlegen.
Aber für eine Million?
Ja, vielleicht schon, aber...
Ich weiß nicht, ich würde das nie bekommen.
Ich würde, wenn dann, so eine machen, wie ich beim ersten Mal... Also meine erste und letzte Achterbahn, die ich gefahren bin, war so eine, die uns nach vorne geschossen hat und gar nicht erst den Berg hochgefahren ist. Und ich glaube, das wäre auch ganz gut, weil je länger du diesen Berg hochfährst, desto mehr kommt deine Panik einfach. Ich habe gar keinen Bock, da irgendwie 5 Minuten hochzufahren, um mir auszudenken, dass ich da gleich runterfahren werde. Gar keine Lust.
Nee, ich kann es wirklich auch gar nicht. Aber ich war letztes, und wann war denn jetzt? Ach, Feiertag, wo Feiertag war, waren wir ja wandern gewesen. Huhu. Und da kamen auf einmal solche Brücken mit so Gittern. Das,
ach so, ja.
Weißt du, einfach nur so, da gehst du halt über solche Gitterwege.
Ging wohl gar nicht, ja.
Naja, also so mit, haha, geht mal alle bitte ein Stück weg und ich gehe mal hier ein bisschen, haha. Und dann waren an der Seite, es war so ein Hang und da waren auch solche Gitterwege. Da muss ich auch so ein bisschen balancieren und mit eigentlich halb geschlossenen Augen. Ich habe da immer das Gefühl, ich lasse sofort mein Handy fallen, werfe mich über die Brüstung und in die Schlucht. Das ist so Höhenangst.
Ja. Nee, so krass Höhenangst habe ich nicht. Ich finde es schon so gruselig, aber ist in Ordnung.
Ich kann ja nicht immer ein Foto über an so einer Brücke, da denke ich jedes Mal, ich lasse sofort mein Handy fallen, als wäre ich irgendwie ein bisschen dapsch. Dapsch ist auch ein geiles sächsisches Wort.
Auf jeden Fall.
Und falle sofort über die...
Kennst du diese... auf Bleistiften steht ja immer H und B, ne?
Mhm.
Unsere Lehrerin...
Halb babsch.
Naja, also einmal hart und einmal babsch. Und das hat uns unsere Lehrerin so gesagt, ne? Ich wusste immer nie, was das heißt. Keine Ahnung, ich war so, es wird ja safe nicht babsch heißen. Es wird ja irgendwas anderes heißen und ich weiß es nicht, was es bis heute heißt.
Na eben. Also ich meine, ich hatte ja auch immer alle Stärken, weil ich ja wie du zeichne oder gezeichnet habe. Aber HB, für mich war das immer klar, das ist so die Mitte und die anderen. Also die B waren eben die Weichen.
Ja, die B waren die Weichen und die H waren die Harten.
Aber B wird sicherlich nicht babsch heißen.
Nee, bestimmt nicht.
Vielleicht gibt es da ein englisches Wort.
Ja, bestimmt. Das ist wahrscheinlich...
Hard End.
Genau, hard ist ja im Englischen auch hart, so.
Aber weich ist was anderes. Habt ihr das gehört? Nicht googeln.
Nein.
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 Okay, ich hole meine Enzyklopädie raus. Mein Brockmann A bis Z. Wir haben ja hier ungefähr so 3 Regale. Was heißt ein weicher Bleistift?
Ja. Das, ey, steht ja bestimmt drin, sag ich dir.
So, also wer weiß, was... Ja. Wir lassen es offen. Das ist doch ein cooles Rätsel, oder?
Ja. Also die nächste Folge mit, Mama.
Bitte schreibt uns in die Kommentare oder schreibt uns Nachrichten.
Ja.
Was bedeutet das B beim Bleistift?
Mann, wir haben mit Rockefeller angehangen und sind beim Bleistift geendet.
So.
Ja.
Naja, wahrscheinlich wegen Skyscraper. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. So. Ich bin gespannt, es ist dein Fall und ich würde sagen, du fängst einfach mal an.
Clark Rockefeller ist ein Mann, welcher sich in der Nachbarschaft durch seine Charme und seine guten Manieren bekannt gemacht hat. Er ist ein Kunstliebhaber. Mit 28 Jahren zieht er in eine Wohnung, wobei er hofft, neue Leute kennenzulernen. Und er hat Glück. Nicht nur eine Nachbarin hat er, welche ganz nett zu sein scheint, sondern sie ist auch noch in der Kunstszene bekannt. Sie ist Kunsthändlerin und heißt Martha Henry. Er klopft also bei ihr an und lädt sie gleich darauf ein, weil er Musik hätte, welche ihr gefallen könnte. Sie ist zwar etwas verwirrt, weil man das vielleicht auf dem Dorf machen würde, doch aber nicht in so einer großen Stadt wie New York, aber schon bald stehen sich die beiden etwas näher.
Wie, man klingelt nicht einfach und sagt Hallo?
Naja, also... Ich weiß nicht, wie das in der Zeit war, aber so auf dem Dorf so macht man ja schon so, geht man mal zu Nachbarn hin und so, sagt mal Hallo, bringt vielleicht was vorbei, neuer Einzug.
Stimmt.
Aber das wird man in so einer großen Stadt nicht machen. Er zeigt ihr ein paar Bilder, welche er besitzt. Genauer gesagt 3. Ein Mondrian, ein Rothko und ein Pollock.
Wow, die sind übelst wertvoll.
Ja, kommt ja aus einer reichen Familie, ne? Sie ist beeindruckt und fragt, wo er diese denn her hätte. Doch darauf gibt es eine einfache Erklärung. Er hat sie ganz einfach geerbt. Seine Großtante besitzt ein kleines Museum in einer Straße nicht weit weg. Und diese ist verstorben. Clark hat außerdem einen Freund, besser gesagt einen besten Freund. Dieser ist oft zu Besuch und durfte diese Bilder tatsächlich auch betrachten. Dieser Freund heißt Walter Kern und ist aus eher wenigen reichen Verhältnissen geboren. Er bekam einen Studienplatz an der Princeton University und graduierte 1938. Er erhielt ein Stipendium für die Oxford University und veröffentlichte 1990 seine erste Reihe an Kurzgeschichten. Und zu dieser Zeit ist Clark aus seinem Leben nicht mehr wegzudenken. Okay, kommen wir wieder zurück. Er sieht nun diese Bilder an und später beschreibt er eine Geschichte, welche er bis heute nicht vergessen konnte. Clark zeigt auf eines der Bilder. Hier siehst du das? Zu sehen waren kleine braune Flecken. Weißt du, wie Clark Rothko gestorben ist? Er hat sich selbst die Pulsadern aufgeschnitten. Und diese Flecken sind der Beweis dafür, dass er es in seinem Kunstatelier getan hat.
Oh Gott, das war echt das Blut? Von ihm draufgespritzt? Also angeblich.
Ja. Oh.
Okay, mit Blut nochmal eine Milliarde mehr wert.
Ja. Diese Bilder haben eine Geschichte wie jeder andere hinter sich. Doch nicht nur in seinem Freundschaftsleben ändert sich was. Er trifft Sandra Boss, seine neue Liebe. Tatsächlich war er vorher mit ihrer Schwester ausgegangen, was deren Liebesleben jedoch nicht störte. Mit 32 Jahren heiratete er sie.
Sandra Boss, cooler Name. Hm?
Ja, stimmt, habe ich jetzt
aber
sehr
deutlich ausgesprochen. Aber die hat nichts mit Hugo Boss zu tun, oder?
Ich habe keine Ahnung, ich bezweifle es. Sandra verdient Millionen, weshalb Clark einfach zu Hause bleibt. Aber auch wenn sie das Geld verdiente, hatte Clark meist die Kontrolle über das Konto. Das findet er auch ganz gut so. Clark wollte schon immer den Traum eines jeden US-Amerikaners leben. Und so fehlte ihm natürlich noch ein Haus in einem Dorf, wo die Nachbarn erst in einem Kilometer zu sehen sind. Und so überredete er Sandra, nach 5 Jahren ein Haus in New Hampshire zu kaufen. Sie zogen also 1998 dorthin. Um das Ganze abzurunden, will er natürlich auch noch in der Gemeinde gut angesehen sein. Doch da gibt es nur ein kleines Problem. Denn was Clark nicht mit eingeplant hatte, war, dass in so einem Dorf sein Geld nicht so eine große Rolle spielt, wie wo er herkam. Das war für ihn neu. Trotzdem fand er sich noch irgendwie in die kleine Gemeinde ein. Und um das Glück abzurunden, kommt 2001 noch seine kleine Tochter zur Welt. Sie nennen sie Way.
Way?
Way.
Wie der Weg?
Nein, Way mit R.
Ach so, Ray, wie Ray Charles. Way. Cool.
Und ab jetzt ist Clark nichts mehr wichtiger als seine kleine Prinzessin. Er behandelt sie zwar wie sein Ein und Alles, steckt aber jedoch auch seinen ganzen Stolz in sie. So bringt er ihr Sachen bei und will unbedingt, dass alle sehen, was sie denn schon alles kann. Später wird das Ganze fast wie ein Zirkus beschrieben. Was ihr aber auch noch fehlt, ist eine gute Schulbildung. Und die bekommt sie auch. Um das zu ermöglichen, ziehen sie extra nach Boston, besser gesagt in den Stadtteil Bacon Hill. Auch hier bleibt Clark wieder Hausmann und kümmert sich um die gemeinsame Tochter. So geht das Ganze noch weitere 5 Jahre. Bis jedoch Sandra so ein paar merkwürdige Sachen komisch vorkommen. In ihrer Vergangenheit bemerkt sie oft, dass sie gar nicht so richtig was über ihren Mann wusste. Ja, er kommt aus der Familie Rockefeller, aber die Details fehlen ihr irgendwie. Sie fragt ihn, aber sofort merkt ihr, dass er wieder lügt.
Aber Rockefeller war damals ja schon ein Begriff.
Ja.
Also, die waren ja bekannt, die waren reich und die haben ja ein riesiges Unternehmen gehabt und ja, okay. Da wusste sie wahrscheinlich alles nur das, was in der Presse stand.
Ja, schon so.
Hm?
Als sie ihn auf seine richtige Vergangenheit ansprach, blockte er ab. Und das alles wurde ihr irgendwann zu viel. 2007 ließ sie sich von ihm scheiden. Sie hatte genug von den ganzen Lügen. Und mit Clarks Ehefrau musste er sich auch von Way verabschieden. Denn das Sorgerecht für die kleine Tochter bekam die Mutter.
Oh Mann.
Das war ein Schritt zu viel für Clark. Die Ehe konnte er noch verkraften, aber seine Tochter war ihm wichtiger als alles andere. Er musste sie irgendwie wiederbekommen. Zu seinem Freund sagte er mehrere Male, dass er sich fragt, wie er nun weiterleben solle. Daraufhin schmiedete er einen Plan. Bald sollte er seine Tochter wiedersehen, und zwar mit einem Sozialarbeiter. Und das sollte ihm den Erfolg bringen, den er erhoffte. Es vergingen Monate. Er fieberte auf den Tag hin und derweil machte er alles bereit. Es sollte perfekt sein. Er kaufte eine Wohnung in Baltimore, ein Boot und dazu noch 2 Fluchtfahrzeuge.
Was? Okay.
Er wartete geduldig und irgendwann kam dieser Tag. Der 27. Juli 2008. Er traf sich mit seiner Tochter im Park von Boston. Es vergingen Stunden. Clark wartete auf den richtigen Moment, den Moment, in dem der Sozialarbeiter einmal nicht aufmerksam war. Und dieser Moment kam. Er riss den Sozialarbeiter so zur Seite und packte seine Tochter. Mit ihr rannte er in das erste Auto und fuhr mit ihr davon. Der Sozialarbeiter hielt sich eine kurze Zeit im Auto fest und wurde mitgeschliffen. Doch irgendwann ließ er los.
Ist ja wie in so einem Actionfilm.
Ja, wirklich.
Oh Gott.
Clark wechselte irgendwann von dem einen in das zweite Fluchtfahrzeug und irgendwann ist er in Baltimore angekommen. Dort verbrachte er die Zeit mit Ray.
Und der Sozialarbeiter hat ja wahrscheinlich gleich die Polizei alarmiert, oder?
Ja.
Die den jetzt suchen.
Derweilen in Boston. Sandra ist besorgt oder schon eher verängstigt. Wer weiß schon, was er ihr antut. Jetzt würde sie ihm alles zutrauen. Das FBI war auch schon dabei, genauso wie die Polizei. Er wird wegen Entführung, Körperverletzung und Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe, dem Geländewagen, weil er den...
Weil er den
mitgeschleppt hat.
Den Sozialarbeiter dort.
Weil er gesehen hat, dass er mitgeschleift wurde und trotzdem nicht angehalten ist.
Und weil er ihn zur Seite geschubst hat.
Ja, das ist die Körperverletzung.
Ja.
Um ihn so schnell wie möglich zu finden, versuchen sich durch die Medien so viele Leute wie möglich auf den Fall aufmerksam zu machen. Doch erstmal kam nichts zustande. Doch dann meldet sich ein Mann. Er sagt, er sei der Manager von ein paar Wohnungen und habe letztens diesen gesuchten Mann eine Wohnung für etwa 450.000 US-Dollar verkauft. Doch nicht auf Clark Rockefeller, sondern auf Chip Smith.
Aha.
Trotzdem schauen sie sich den Mann etwas genauer an. Und tatsächlich, er war der Gesuchte mit seiner Tochter. Damit die kleine Way nicht in Gefahr gebracht wird, wenden sie einen Trick an. Clark besitzt in der Nähe einen Katamaran. Am 2. August also, eine Woche nach Clarks und Rays Verschwinden, treten sie mit ihm in Verbindung und sagen ihm, dass sein Katamaran, welcher er in einem nahegelegenen Yachthafen geparkt hatte, kaputt sei. Somit wollen sie Clark aus der Wohnung locken, ohne dass er seine Tochter mitbringt. Und das Ganze klappt doch äußerst gut. Ray holen sie aus der Wohnung, als Clark weg ist, und ihn verhaften sie auch, als er angekommen ist. Clark wird mit aufs Revier genommen, wo die Fingerabdrücke überprüft werden. Doch da kommt etwas Überraschendes ans Licht. Clark wurde in den letzten Jahren nie auffällig und so hat man auch seine Fingerabdrücke weder gespeichert noch abgeglichen. Es wird weder der Name Clark Rockefeller noch Chip Smith registriert. Doch auf einen anderen Namen springt es an. Am 15. August geben das FBI, die Massachusetts State Police, das Boston Police Department und der Bezirksstaatsanwalt an, dass Clark Rockefeller eindeutig als Christian Karl Gerhardsreiter identifiziert wurde.
Deutsch ausgesprochen oder hieß er denn Christian Karl? Ich finde aber Chip Smith finde ich eigentlich cool.
Chip Smith, ja, ich finde ich auch cool.
Ist ein bisschen wie so James Bond. Hey, mein Name ist Chip Smith. Und hat er sich den auch ausgedacht oder ist das in sein wirklicher Name?
Na, darauf wurde er registriert. Und wie klingt das?
Sehr deutsch?
Mhm.
Was?
Seine Fingerabdrücke wurden forensisch untersucht und konnten mit einer Einwanderungsakte aus dem Jahre 1980 in Verbindung gebracht werden. Als er zu diesem Namen befragt wurde, stritt er das sofort alles ab. Er kenne diesen Namen weder, noch habe er irgendetwas mit ihm zu tun, geschweige denn er hieße so in seiner Vergangenheit. Doch die Ermittler merken sofort, dass hier etwas nicht stimmt. Und so schauen sie sich den Christian Karl Gerhardsreiter, welchen ich jetzt nur noch Christian nenne, einmal genauer an. Und was dabei ans Licht kommt, ist weit mehr als ein Mann, welcher ein neues Leben anfangen wollte.
Der wirklich Christian? Ich weiß es nie.
Rückblick. Christian Karl Gerhardsreiter wird am 21. Februar 1961 in einem kleinen Dorf im Chiemgauer Alpen Siegsdorf geboren. Es ist ein kleines Kanton, Es ist ein ländliches, katholisches Dorf, worin die Familie Gerhardsreiter schon, seitdem man sich an sie erinnern kann, lebt. Sein Vater ist Maler und seine Mutter ist Hausfrau, wobei ich in manchen Quellen auch gelesen habe, sie sei Schneiderin. Sie hat ihn etwas überbehütet, aber alles in allem war er eigentlich oft alleine eher.
Naja, war ja auch Maler. Die sind ja auch gerne alleine, die brauchen ein bisschen Zeit für sich.
Deswegen war er oft in seiner Fantasiewelt. Er stellte sich das perfekte amerikanische Leben vor, reich, eine Familie und gut angesehen. Und das zog sich weiter, bis er 1977, da war er 17 Jahre alt, auf ein amerikanisches Paar trifft. Elmer und Jean Kellen. Diese träumten gerade herum und erzählten ihnen von ihrer Reise und ihrer Heimat. Sofort war er wieder Feuer und Flamme. Jetzt konnte ihn nichts mehr aufhalten. Schon knapp ein Jahr später packt er seine Sachen und verlässt seine Heimat. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass er dieses Dorf nun nicht mehr wiedersehen wird. Er wird niemals zurückkehren. Um diese Erlaubnis zur Einreise in die USA zu bekommen, sagt er, die Familie Kellen hätte ihn eingeladen. Was gelogen war. Als er es geschafft hat, nach New York zu kommen, traf er die Familie Savio. Ihnen erzählte er, dass er aus einer wohlhabenden Familie stammte, welche aus Westdeutschland kam. Sie erlaubten ihm zu bleiben und bei ihnen zu wohnen. Er kam in ein kleines amerikanisches Dorf. Genauso wie es man sich vorstellt. Die Häuser sehen gleich aus, der Rasen ist gemäht. Und dort kommt er zu der Familie Savio. Am Anfang scheint alles ganz normal.
Obwohl er aus einer wohlhabenden Familie kommt?
Nein.
Kümmern Sie sich um ihn?
Ja.
Also er sagt das ja so. Und er geht, weißt du, zufällig ist er da, geht er aufs College oder geht er arbeiten oder? Der war ja, so alt war er da noch nicht, oder?
Ja genau, er besucht die Highschool. Die Familie Savio gehört zum Mittelstand und sorgt sich gut um Christian. Doch dieser hat mittlerweile viel Zeit. Er besucht zwar die Highschool, sitzt aber die restliche Zeit oft vor dem Fernseher. Dort sieht er Filme, viele Filme über amerikanische Familien und natürlich auch mit Schauspielern.
Und er muss ja erstmal Englisch lernen, richtig, oder?
Ja, ja. Ja, aber das kann er sehr schnell sehr gut, ja. Der war an sich sehr schlau. Er ist fasziniert von den Schauspielern. Sie können ein Leben erschaffen, welches sie so gar nicht leben. Nur durch ihre Überzeugungskunst können sie in andere Rollen schlüpfen und im Film diese dann noch spielen. Und das lässt ihn jetzt nicht mehr los. Er will werden wie sie. Er lernt, wie sie zu sprechen, wie die Oberschicht der Amerikaner. Er imitiert sie und das probiert als erstes an seinen Klassenkameraden aus. Diese sagen später, seine Stimme und sein Wesen konnte er von einer auf die andere Sekunde komplett verändern.
Guter Schauspieler.
Doch auch zu Hause veränderte er sich. Er ist nicht mehr so nett wie am Anfang, nicht mehr der nette Junge. Er wird oft wütend, kommandiert herum und lügt. 1979 wird er schließlich aufgefordert zu gehen. Er reist nach Kalifornien, ein neues Ziel vor Augen. Er will Schauspieler werden, so wie er es im Fernsehen gesehen hatte.
Hab ich doch schon gesagt. Wir haben perfekte Schauspieler. Übrigens 1979 bin ich geboren.
Boah.
Das klingt alles so ewig her.
Nein, das ist doch nicht ewig her.
So,
Er fängt sich an, Christopher Kenneth Gerhardt zu nennen. Er schreibt sich auf die University Wisconsin-Milwaukee ein. Währenddessen lernt er die 22-jährige Emmy Jacinth Dunke kennen. Er wittert seine Chance. Er setzt seine Scham ein und wickelt sie um den Finger. Er erzählt ihr, dass er nach Deutschland zurück müsste und zum Militär gehen müsste, um dort im Kalten Krieg zu kämpfen. Das überzeugt sie daraufhin, ihn zu heiraten. In manchen Quellen habe ich auch gelesen, dass er sie bezahlt hat, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er sie einfach durch seine Überzeugungskunst dazu gebracht hat.
Mama? Das wäre krass, wenn er die bezahlt hat. Nee.
Daraufhin heiraten sie und er bekommt eine Aufenthaltsgenehmigung, welche er für seine späteren Pläne braucht.
Weil er geheiratet hat, oder?
Ja. Schon am Tag darauf verlässt er sie und er wird nie wieder zurückkehren. Erst 11 Jahre später wird sie sich von ihm trennen.
Hä? Die haben geheiratet und einen Tag später ist er gegangen.
Ja. Ich hoffe nicht, dass sie die 11 Jahre dachte, er kommt wieder zurück.
Da denke ich mal, am Ende war es wirklich nur eine Abmachung.
Ich denke auch.
Vielleicht hat er wirklich Geld gegeben.
Ja.
Obwohl man, ist die Frage, ob er überhaupt Geld hatte.
Ja, schwierig. Kommt ja gar nicht
vor. 11 Jahre hat sie die Hoffnung nicht aufgegeben.
Ja.
Aber er war doch so nett am ersten Tag.
Oh, der wird schon wieder zurückkommen. Weiter geht es nach Hollywood. Besser gesagt nach San Marino. Es ist eine reiche, pompöse Stadt, welche durch ihren Tourismus zu viel Geld gekommen ist. Mit etwa 2 Millionen Menschen und 3 Burgen ist es eine Touristenattraktion. Dort ist sein nächstes Ziel. Aber nicht als Christopher Kenneth Gerhard. Hier verwendet er erstmals den Namen Christopher Chichester.
Was?
Chichester.
Chichester?
Ja.
Christopher Chichester. Okay, naja. Seine Namensentwicklung.
Kann man.
Ich bin ja immer noch für.
Kann man sich verbessern? Chip Smith oder so?
Chip Smith.
Smith.
Cool.
Ja.
Hm?
Er gibt sich als englischer Adliger aus. Wie auch zuvor beobachtet er erstmal alles, was in der Stadt vor sich geht. Er sieht, wer hier das Sagen hat, wer in einer Ehe ist, wie diese läuft und wer hier das richtige Geld hat. Um das herauszufinden, geht er in einen Friseursalon von Jan Eltner.
Ist das jemand Bekanntes?
Nein.
In einen Friseursalon. Ah, weil da nämlich, wenn man Informationen irgendwo herhaben möchte, dann begib dich in den Friseursalon.
Da gibt's den heißen Scheiß.
Wende dich an den Friseur deines Vertrauens. Er weiß alles. Alle ja. Insider-News. Okay. Und was findet er raus?
Und nicht nur ein paar Mal, sondern jeden Tag. Ich frage mich, was er dort gemacht hat. Ich hoffe, wirklich, er hat sich dort nur hingesetzt. Stell dir mal vor, er hätte sich jeden Tag seine Haare geschnitten. Was hat denn der da geschnitten? Luft? Oder hat er die wirklich immer kürzer gemacht?
Obwohl, es gibt ja in Friseursalons manchmal auch, dass man rasiert wird. Also jetzt nie als Frau.
Ich will nicht wissen, wie lange er dort hingegangen ist, aber...
Ja, vielleicht ist man aber früher wirklich, wie du sagst, eher zum Zeitunglesen hingegangen, auch um so ein bisschen was Neues und so ein bisschen zum Quatschen.
Ja, das kann ich mir auch mal vorstellen.
Noch. Obwohl ich da irgendwie, wenn ich jetzt der Besitzer wäre, würde ich sagen, es wäre ganz cool, wenn du wenigstens ein bisschen paar Euro oder Dollar da lassen würdest. So ein Kaffee oder so eine Kaffeekasse.
Ja.
Weil mich da die ganze Zeit nerven und belatschern. Oh, oder abhängen. Wäre nie so meins.
Neuer Treffpunkt Friseursalon. Mhm,
genau. Dieses Geföhne ist ja auch anstrengend, immer dieses Laute.
Gott, kann sich aber nicht mit den Leuten unterhalten. Ey, kannst du mal hier aufhören? Wir wollen uns hier unterhalten, hä? Was soll denn das? Er sitzt dort und spricht mit den Leuten, welche hier vorbeikommen.
Okay, er war Entertainer.
Und so dauert es nicht lange, da kennt ihn fast jeder. Und da er recht belesen war, konnte er sich mit fast allen über ihre Tätigkeiten unterhalten. Aber worauf er besonders geachtet hatte, waren Frauen. Und nicht irgendwelche, sondern alleinstehende Frauen mit viel Geld.
Okay.
Er schenkte ihnen viel Aufmerksamkeit und er war einfach charmant. Sie zahlten die Restaurantkosten und liehen ihnen das ein oder andere Mal Geld und dafür traf er sich mit ihnen und schaffte es, dass sie sich wohlfühlten.
Okay, wenn er sich wieder neu verabredet hatte, heißt es, dass er dann ein paar Tage nicht in den Friseursalon geht. Und dann weiß der Inhaber im Grunde genommen, jetzt kommt er wieder, also ist die Beziehung wieder vorbei.
Ja. Aber nee, er hat auch, also er ist dort wirklich nicht hingegangen, um Frauen zu sehen, sondern er wollte sich wirklich so, er wollte, dass ihn jeder kennt, das war ihm sehr wichtig.
Okay. Hm.
Und so fand er auch die alleinstehende Didi Sohus. Ab sofort wohnte er in ihrem Gästehaus und war sozusagen ihre Haushaltshilfe. Also die war ziemlich reich, alleinstehend.
Ja.
Und hatte halt so Gästehaus damit stehen.
Das war ein Facility Manager, der Hausmeister.
Ja. Doch was er da tat, ging ein bisschen darüber hinaus. Er wird für sie unersetzlich und auch die einzige richtige Bezugsperson. Und er erhielt Zugriff auf ihr Bankkonto.
Natürlich. Ja. Wer hat's gedacht? Was sonst?
Da er nun das Geld und die Zeit hatte, will er sich auf seine Hollywood-Karriere konzentrieren. Er trifft Steven Spielberg.
Was? Wie krass ist das denn? Der hat E.T. gemacht. Und noch übelst viele andere Filme. Jurassic Park, Jurassic World. Krass.
Und dort gibt er sich als Produzent von BBC aus.
Ja, klar.
Der mehrere Radio- und Fernsehsender besitzt.
Ja, natürlich. Ja. Und das hat doch Steven geglaubt?
Ja, der konnte schon gut andere Leute manipulieren.
Krass. Sag mal.
Später ruft er ihn dann an und sagt ihm halt, ja, hier, ich bin der von BBC. Ich hätte gern Karten für den Oscar.
Hm. Und da hat er Steven gesagt, ja, klaro. Ja, wie hieß der gerade? Christopher? Und hat er die Oscar-Karten bekommen?
Ja, natürlich. Wo auch immer er hinging, er wusste, wie er auftreten muss, um anderen etwas vorzuspielen. Doch dann kam Jonathan Soho's, Diddys Adoptivsohn, und dessen Frau Linda. Ich bin mir nicht so sicher, ob die erst später kamen oder ob die schon da waren. In einer Quelle habe ich gelesen, die kamen später. Und in den anderen konnte ich es nicht so richtig rauslesen, deswegen weiß ich nicht.
Was spielen die für eine Rolle? Also
na, die wäre jetzt nochmal relativ wichtig.
Hm?
Also was ich jetzt vorlesen werde, habe ich halt, wie gesagt, nur in einer Quelle gelesen.
Mhm.
Und wenn diese Quelle jetzt nicht stimmt, dann lassen wir den Part einfach weg.
Weil ja, erzähl mal, komm.
Ja.
Selbst wenn es nicht, es kann auch sein, dass es nicht stimmt, aber es ist eine Quelle. Mich interessiert es jetzt.
Wenn Didi nun etwas zustoßen würde, würde er höchstwahrscheinlich nichts mehr von dem Geld abhaben. Das bedeutete für ihn, er musste die beiden loswerden. Und das tat er auch.
Okay, und wie?
Verrate ich noch nicht.
Okay.
Jetzt gibt's einen Zeitsprung. Zeitsprung. 1987. Er nimmt erneut eine Identität an. Christopher Kuo. Er verlässt Hollywood und zieht nach Greenwich. Diesmal behauptet er, er sei Fernsehproduzent von dem Thriller Alfred Hitchcock präsentiert.
Ach, krass.
Also er erzählt, es gibt ja so einen alten Film davon, ne?
Es gibt ja sowieso Hitchcock-Filme. Oh, die liebe ich ja.
Ja.
Hm. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Hast du das mal mitbekommen?
Mhm.
Seine Vornamen fangen immer mit CH an.
Stimmt, aber das stimmt ja, du hast recht.
Krass, oder?
Und wie auch die Male zuvor, er hält sich die erste Zeit im Hintergrund und analysiert die Leute. Und ja, er passt sich an. Er spricht wie sie, er handelt wie sie und bewegt sich wie sie. Er wurde dort von der Maklerfirma SN, ich habe keine Ahnung, wofür das steht, Company eingestellt. Doch er wurde schnell wieder entlassen. Denn seine Sozialversicherungsnummer, welche er angegeben hatte, soll von dem Serienmörder David Berkowitz gewesen sein. Ich weiß nicht,
so
wie er an die rankommt. Ich weiß es nicht.
Nee, einfach mal so, was ist gerade eine Nummer, die nie genutzt wird?
Dachte ich mir so, was?
Was? Ich bräuchte jetzt mal eine Nummer, die mir mal aktuell genutzt wird. So ein Zufall. Naja. Ist ein bisschen wie so ein kleiner Lottogewinn.
Als er nur noch raus war, arbeitete er außerdem kurz für Kidder, Bad Buddy und Co. Oder Bee Buddy und Co.
Lass drin, ist cool.
Ich weiß nicht, was sie mit Kidder meinen. Es heißt wirklich K-I-D-D-E-R. Kidder. Und dann B-Buddy und Co.
Klingt wirklich cool. Ich weiß auch nicht, es klingt wie so eine Baufirma, so Obi. B-Buddy.
Aber er kündigte seinen Job. Denn er bemerkte, dass ihm die Polizei auf die Schliche gekommen war. Und Zusammenhang mit dem vorherigen Namen Chichester erschlossen hat. Deswegen macht er sich mal wieder schnell aus dem Staub. Diesmal will er nicht irgendeinen Namen haben. Er will einen Namen tragen, den jeder kennt. Und so kommt er auf den Namen Rockefeller. Mit 28 nimmt er die Identität einer der einflussreichsten Familien an. Er nennt sich Clark Rockefeller. Und jetzt sind wir am Anfang.
Ich meine, schon alleine Clark auch, ne? Ist Clark nicht hier Superman? Ich meine, der ist ein bisschen, ich glaube, der ist extrem von sich überzeugt und will sich irgendwelche coolen Namen geben. Auf jeden Fall. Und da hat er aber auch den Bundesstaat wahrscheinlich wieder gewechselt, oder?
Ja. Er ist ja jetzt nach New York gegangen.
Genau.
Er zieht in diese kleine Wohnung, bemerkt seine Nachbarin und er will ausprobieren, wie der neue Name bei anderen Leuten funktioniert. Also belauscht er sie eine Weile, er hört, welche Musik sie hört und dann geht er rüber zu ihr. Die Bilder, die er ihr und seinem Freund später zeigen wird, sind weder von ihrer Echtheit noch von ihrer Herkunft geklärt. Weiß man bis heute nicht.
Und vor allem frage ich mich ja, wenn die so eine Kunsthändlerin gewesen ist, ob die eigentlich hätte erkennen müssen, dass es vielleicht keine Originale waren.
Weiß ich nicht. Also es gibt ja so Kunstexperten. Hm. Ob jetzt so Kunsthändlerinnen das auch wissen, weiß ich nicht.
Hm.
Die Geschichte, welche er über die Bilder erzählt, ist natürlich auch erfunden. Wie sein Freund später sagen wird, die Geschichten, die er erzählt, konnten noch so lächerlich sein. Er erzählte es in so einer Selbstverständlichkeit, dass man es ihm einfach glauben musste.
Und wahrscheinlich dachte, Wahnsinn, was für eine krasse Geschichte.
Ja.
Wahnsinn.
Er trifft dann Sandra Boss und geht als erstes mit ihrer Schwester aus. Wahrscheinlich, um sie über Sandra auszuhorchen.
Ja. Wollte ich gerade sagen.
Ja.
Bisschen abchecken vorher.
Wer hätte es gedacht? Wahrscheinlich, dass er dann so ankommt, so, hey, ich höre übrigens die und die Musik, ne? Hörst du die auch? Ach, du hörst die auch? Und deine Lieblingslied ist übrigens auch das? Oh, boah, wir sind Seelenverwandte.
Wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. Wahnsinn.
Das passt einfach zwischen uns.
Also, Leute, merkt euch. Das ist auffällig. Wenn jemand Christoph heißt. Ja. Oder mit C anfängt.
Wenn er mit C anfängt, dann guckt erstmal. Fragt ihn mal nach seiner Vergangenheit. Um die Identität so lange wie möglich vor seiner Frau zu verstecken, fordert er sie auf, ihre Steuererklärung in Einzelperson abzugeben.
Hä? Was meinst du?
Naja, ich denke mal, das heißt, dass man in keiner Beziehung ist.
Ach so, ja. Ledig, okay. Aber waren ja noch nicht verheiratet, oder?
Doch. Ich habe das jetzt nur nicht mal alles so ausführlich gemacht, weil das hatten wir ja vorhin schon.
Und sie durfte natürlich nicht den Namen Rockefeller annehmen.
Doch, ich denke mal schon.
Sandra Rockefeller? Obwohl Clark Boss ist auch cool.
Ja, aber dann würde ja nicht mehr jeder erkennen, dass er von Rockefellers kommt.
Stimmt.
Schlecht.
Aber vielleicht von Hugo.
Ja, ich bin voll
von
Hugo.
Oder pass auf, Rose, von Baby Boss.
Ich glaube, das wird ihm jeder glauben.
Hey, ich bin der Vater von Baby Boss.
Den gibt's wirklich?
Hallo, bei dem haben sie alles abgenommen.
Oder ich bin der Baby Boss. Genau. Er wird ja nie mit Vornamen genannt. Du kannst einfach sagen, du bist Baby Boss, hä?
Ich bin, wieso, du siehst gar nicht so aus, aber ich bin jetzt erwachsen.
Hm.
Aber im Inneren bin ich noch ein Baby.
Gott, oh Gott, oh Gott. Sandra Boss bekommt außerdem später einen Buchhalter. Und dem sagte Clark einfach, er sei ihr Bruder. Damit er weiter.
Hä? Ja. Okay, sie haben als Einzelperson abgeben, obwohl sie. Naja, gut.
Ja, damit er eben das immer noch in Einzelperson abgab.
Wie geil ist das denn?
Ja.
Ich habe schon für meinen Bruder, aber. Hm. Aber da hat die überhaupt nie nachgefragt, obwohl, ne, hast ja erzählt, die hat es ja dann irgendwann alles ein bisschen komisch gefunden.
Ja.
Die muss ja auch. Also, wenn mir mein Mann sagen würde, hier gib mal bitte als mein Bruder ab, also gib mich mal bitte extra ab und das, ja, nee, finde ich so komisch, aber gut, kann sein. Und dann noch sagt, aber sag mal bitte, dass ich dein Bruder bin. Hä? Sag, wieso?
Was?
Das möchte ich bitte nicht.
Aber ich glaube, die hat das erst später rausgefunden, ne? Die wusste gar nicht, dass er das gemacht hat.
Am Ende hat er, also haben sie schon ihre Steuererklärung jede einzeln abgegeben? Sie ihre? Also er hat sie nur darum gebeten, dass sie es einzeln abgeben. Und er hat seine abgegeben und sie ihre. Und er hat eben gesagt, ich bin der Bruder von ihr.
Und den Rest kennen wir ja schon. das Umziehen in eine kleinere Gemeinde, die Geburt von Wei, die Scheidung und schließlich die Entführung. 2006 beauftragt Sandra einen Privatdetektiv. Dieser fand heraus, dass Clark gar nicht Clark ist. Sandra ändert den Namen ihrer Tochter und beschuldigt dann Clark oder auch Christopher, mit seiner Beziehung zu den Rockefellers gelogen zu haben. Daraufhin melden sich auch die Rockefellers persönlich und bestritten ebenfalls jede Beziehung zu ihm. Ja, ich habe in einer Quelle auch gelesen, so ja, es konnte auch so lange geheim bleiben, weil die Rockefellers waren ja auch so eine ganz berühmte Familie. Und wenn zum Beispiel die sich mal irgendwo getroffen hätten, dann in so Hotels oder so, dann waren das halt so ganz große Hotels und die war dann halt auch sehr professionell und dann haben dann auch nicht sowas gesagt wie, ja, hier übrigens dein Bruder ist da oder wer auch immer das ist. Das haben die halt nicht gemacht, weil die halt so, ja. Und deswegen konnte das auch, ist das nie aufgeflogen, so.
Aber stell dir mal vor, ne? Du lebst ja dein Leben und dann kommt irgendwann mal raus, dass, keine Ahnung, 6 Jahre lang nebenan, also nie nebenan, aber so irgendwo in einer anderen Stadt, jemand lebt mit deinem Familiennamen und sich immer zu deiner, immer sagt, dass er zu deiner Familie gehört im Grunde genommen.
Ja, wirklich.
Also man hat davon nichts mitbekommen, aber irgendwie ist es ja so ein, ja, es ist nicht irgendwie, sondern ist ein Identitätsklau. Eigentlich das ganz, ganz gruselig. Also
wirklich, der beste Freund hier.
Hm? Ja, aus den armen Verhältnissen.
Genau, also der war gar nicht mehr so arm, der ist nämlich Schriftsteller geworden. Und der hat das auch, der fand das total krass, der hat dann in die Medien geguckt, waren auf einmal alles mit diesem
Bild?
Nein, da war dann alles mit diesen Typen voll. Und dann hat er gemerkt, dass er gar nicht so heißt. Sein bester Freund hat ihn jahrelang belogen. Die waren ja schon echt ewig zusammen.
Befreundet.
Und er hat dann auch später über ihn ein Buch geschrieben.
Ein Bestseller. Sein einziges Buch nach seinen Kurzgeschichten?
Er hat noch ein paar weiter geschrieben. Ich glaube ungefähr so 7 oder so. So ein paar, ist nicht ganz viele, aber.
Und erfolgreich?
Ich glaube, das Buch war schon erfolgreich, würde ich sagen. Also es ist kein Bestseller, aber...
Mein bester Freund C. Punkt.
Es heißt tatsächlich mein bester Freund Rockefeller.
Echt?
Oder nee, mein Freund Rockefeller oder so. Ja. Es kam also zur Anklage. Stephen Horns, einer seiner Verteidiger, beantragt eine Anhörung. Sie wollen somit erreichen, dass die Kaution in Höhe von 50 Millionen US-Dollar heruntergesetzt wird.
Oh, 50 Millionen.
Das schlägt aber fehl und er wird jetzt ohne Kaution festgehalten.
Kannst du mir das eigentlich mal mit dieser Kaution erklären? Ich verstehe das immer nicht. Muss ich, also wenn du jetzt im Gefängnis wärst, ne?
Na, das ist ja kein Gefängnis, das ist eher so Haft. So.
Ach so, so U-Haft.
U-Haft, genau. Hm? Und mit einer Kaution kannst du dich dann freikaufen.
So, dann ist hier eine Kaution auf, keine Ahnung, 50.000 Euro. Muss ich die bezahlen?
Ja.
Das ist so ein bisschen wie Monopoly, also so freikaufen?
Eine Kaution der Bürgerschaft ist ein mögliches gelindertes Mittel, um Untersuchungshaft zu vermeiden. Sie ist nur möglich, wenn ausschließlich der Haftgrund der Fluchtgefahr vorliegt und die Straftat nicht strenger als mit 5 Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist.
Ah, okay. Also wenn jetzt einer hier wegen Mordes...
Nee, wegen Mord können wir das nicht machen.
Nee, definitiv nicht.
Und wenn man sich sicher ist, dass der auch nicht abhaut. Mhm. Und deswegen wahrscheinlich so, ja, könnt ihr die Kaution mal ein bisschen runtersetzen, so.
Mhm.
Ich frage mich auch, warum er das gemacht hat. Ich denke, der hätte das bezahlen können.
War ja durch kein Rockefeller.
Aber durch die Scheidung von seiner Frau.
Aber wie viele Millionen waren das?
50.
50 Millionen groß. Das ist
ja, okay, ich weiß nicht, wie viel Geld er hatte, aber...
Ich glaube nie, dass sie so ein Riesenvermögen hatten.
Das stimmt
schon. Sie dachte ja, dass er ein hohes Vermögen hat. Ich frage mich eh, wie der die Scheidung dann hinbekommen hat. Der hatte ja das Vermögen nicht.
Ja, ich weiß nicht, wie viel er von der Scheidung bekommen hat.
Und mit seinen billigen Gemäldekopien von Jackson Pollock.
Ja. Während des Prozesses versuchen die Verteidiger, ihn als unzurechnungsfähig oder mit einer psychischen Störung darzustellen. Er sagt Dinge, wie er denkt, seine Tochter habe ihm telepathisch zu ihm gesprochen und ihn aus London gebeten, ihn zu retten.
Okay.
Ja, kann man machen. Zwei Sachverständige, welche von der Verteidigung vorgeladen worden waren, sagten aus, dass sie bei ihm Wahnvorstellungen, Größenwahn und narzisstische Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert haben. Ja, gut. Wo ich mir auch so denke, so...
So ein ganz leichter Größenwahn.
Naja, ich meine, das meine ich jetzt nicht, ja, das kann sein, aber ja, die Verteidigung hat die vorgeladen, die wurden auch dafür bezahlt. Weiß ich jetzt nicht. Die Verteidigung sagt außerdem aus, dass er von seinem Vater in seiner Kindheit emotional misshandelt wurde.
Vom Herrn Gerhard Greiber Reiter.
Dieser bestreitet das natürlich und konnte auch nie widerlegt werden.
Ach, die Eltern wurden auch mal angerufen und gesagt, hey, übrigens...
Na, die wollten Sohn. Nichts mit dem zu tun haben. Ich meine, da ist seit, keine Ahnung, einfach, vielen Jahren weg.
Der ist einfach gegangen, hat sich wahrscheinlich nie
wieder gemeldet.
Ich
habe dann auch gelesen, die Mutter, die hat ihn gar nicht wiedererkannt. Sein Bruder, der hatte dann einen Bruder, anscheinend schon. Also so halb, aber ja. Die Staatsanwaltschaft antwortet darauf mit einem Psychiater. Dieser sagt aus, dass er bei Gerhards Reiter zwar eine gemischte Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen und asozialen Zügen festgestellt hatte, aber der Meinung ist, dass Gerhards Reiter die Symptome einer Geisteskrankheit übertrieben hatte und er genau wusste, was falsch und was richtig war.
Aber ein perfekter Schauspieler, ne?
Ja, aber halt ein bisschen zu übertrieben. So, ich finde, man kann das schon feststellen. Du kennst ja so, wie heißt denn das, Courette? Nee. Wo man so Dinge macht so und Sachen sagt.
Tourette,
genau. Und es gibt halt so Leute, die dann das so falsch machen, um, keine Ahnung, so berühmt zu werden, so auf TikTok und so. Und das merkt man halt, dass sie es einfach übertreiben, so. Weißt du, was ich meine?
Die tun sowas, hätten sie Tourette?
Ja, ganz weird, wirklich. Aber man merkt, dass es...
Das ist halt auch, finde ich, dann blöd für diejenigen, die ja wirklich...
Ja, auf jeden Fall, die das dann wirklich haben.
Ich meine, ich setze mich jetzt ja auch nie in den Rollstuhl.
Ja, ja.
Und sage so, ich habe jetzt hier einen Instagram-Account und bin jetzt hier, zeig mal, wie schwer es ist als Rollstuhlfahrer.
Wirklich
und
so. Es ist einfach blöd. Außerdem soll er die Entführung lange im Voraus geplant haben. Was nicht darauf hinweist, dass er geisteskrank sein soll. Und dann, ja, er hat ja auch, wie gesagt, die Wohnung gekauft. Er hat dieses Boot gehabt. Obwohl, das Boot hatte nichts mit der Entführung zu tun. Aber er hatte die zwei Fluchtfahrzeuge. Die sind, ja, der hat ja auch dort geparkt und so.
Du, letztendlich könnte der jede Rolle spielen, ne?
Auf jeden Fall.
Und auch eben den, ja... Ich habe eine Schizophrenie und kann nicht dafür. Ich habe eine gespaltene Persönlichkeit. Und hatte er irgendwie schon. Er hatte ja fünf verschiedene Identitäten.
Ja. Die Schlussplädoyers, welche am 8. Juni 2009 abgeschlossen wurden, verurteilten ihn am 12. Juni zur Entführung seiner Tochter und Körperverletzung sowie Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe. Zu einer weiteren Körperverletzung, woher ich ehrlich gesagt nicht weiß, woher die kommt, und Angabe eines falschen Namens bei der Polizei wurde er freigesprochen. Er wird zu 4 bis 5 Jahren Staatsgefängnis oder er wird dann 4 Jahre absitzen und zu 2 bis 3 Jahren gleichzeitig wegen Körperverletzung verurteilt. Doch wer sich noch daran erinnern kann, es gab ja noch etwas.
Naja, was war denn mit den von der, wie hieß sie, Didi?
Didi, ja.
Die waren dann plötzlich verschwunden, oder?
Ja. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt Gerhards Reiter wegen Mordes an Jonathan Sorus. Der war der Adoptivsohn von Didi, wo er einige Zeit als Haushaltshilfe gearbeitet hatte.
Wurde der tot aufgefunden oder ist der verschwunden?
Genau, das kommt dann noch später. Also der Jonathan, der wurde 9 Jahre später beim Poolbau genau an dieser Stelle dann gefunden.
Oh Gott, krass.
Ja.
Oh, und zufällig war er dort der Hausmeister.
Ja, wer war das nochmal? Dieser Christopher...
Nee, das war der Chip...
Chip Smith?
Chip Smith, der hat nämlich... Das war der Poolboy. Während Christopher...
Natürlich.
...den Garten gemacht hat. Und Clark war eigentlich nur für...
Ja, ja.
Für das Plus zuständig. Krass.
Im März und April 2013, also 4 Jahre nach dem letzten Prozess, beginnt jetzt ein neuer. Und diesmal geht es um Mord. Die Jury besteht aus 7 Frauen und 5 Männern. Hm. Es gibt weder Waffe, Not noch Blut oder DNA-Spuren, welche man vergleichen könnte. Denn damals gab es das Ganze einfach noch nicht. Das Ganze ist ja schon 28 Jahre her und es gibt fast keine richtigen Beweise mehr. Also nur noch Indizien. Deswegen ist es auch ein Indizienprozess.
Aber man hatte nicht, man hatte nicht bei dem Fund in dem Pool irgendwelche Spuren gehabt?
Naja, also Jonathan konnte man dann später identifizieren. Hm? Anhand von DNA-Daten, die, ja.
Aber nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche anderen Spuren von irgendjemand anderes?
Also, ja. Christian ist nun 52 Jahre alt. Die Leiche von Jonathan wurde 9 Jahre, nachdem er verschwand, gefunden. An seinem Körper sollen Kopfverletzungen und Stichwunden verteilt gewesen sein. Aber erst 2008 wurde er anhand von DNA-Spuren identifiziert. Beim Bauen eines Pools in einem Garten wurde die Leiche gefunden. Sie wurde zerstückelt. Ich spreche hier nur von Jonathan, weil seine Frau tatsächlich nie gefunden wurde.
Oh Gott.
Und das spielt der Verteidigung natürlich in die Karten. Diese plädieren nämlich auf unschuldig. Ihr Mandant soll nichts mit dem Verbrechen zu tun haben und stattdessen stellen sie die Ehefrau der Toten als Täterin dar.
Oh, wie kann man eigentlich Verteidiger werden? Ich verstehe das immer nie.
Ja, das Ding ist, ich habe davon auch mal, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, in einer Doku oder so, keine Ahnung. Da kam dann genau die Frage zu einem Verteidiger. Und ja, die sehen den dann halt, also der hat dazu gesagt, du musst dann halt den als Menschen sehen. Und du musst versuchen, egal ob du jetzt denkst, dass er
schuldig ist
oder nicht. Das ist ja meist, also manchmal ist es ja wirklich so, dass die gleich das sagen, dass
sie schuldig sind. Ne?
Es geht, also du musst ihn als Menschen sehen, du musst versuchen, den so wenig wie möglich ins Gefängnis zu bekommen oder wenn es jetzt um geringer, schlimme Verbrechen geht, den einfach, ja, so wenig wie die möglichste Strafe zu bekommen, weil es ist ja immer noch ein Mensch und er soll eine zweite Chance verdienen, so.
Aber ich finde das wahnsinnig schwer, also auch den Abstand zu bekommen dazu.
Ich finde, bei so kleineren Verbrechen ist das tatsächlich, kann ich mir das gut vorstellen, aber wenn es um Mord geht, könnte ich das nicht, wirklich gar nicht.
Nee, könnte ich auch nie.
Aber dafür gibt es ja die können das.
Ja, und vor allem dann manchmal mit solchen krassen Mitteln, wo du denkst, oh, das ist, da weiß da eigentlich jeder Bescheid, dass das irgendwie total an den Haaren herbeigezogen ist und eine total irre Geschichte ist. Und, oh.
Die Ehefrau des Toten war groß und kräftig und hätte die Tat vollbringen können. Warum sollte Gerhards Retter Jonathan in seinem Garten vergraben, seine Frau jedoch nicht? Außerdem weisen sie mehrmals darauf hin, dass das alles nur Indizien sind.
Aber vielleicht haben sie einfach nur nicht gefunden.
Ja, das sagt eben die Anklage. Brad Bailey, ein Verteidiger, sagte in einer Rede, sie werden von Zeugen über sein merkwürdiges, sonderliches und bizarres Verhalten hören. Aber viel mehr als das könne man dem Deutschen nicht vorwerfen. Er sagt, Linda, Jonathans Frau, soll genauso seltsam gewesen sein wie sein Mandant. Woher immer die das wissen, aber okay, das wissen die. Sie fordern einen Freispruch. Es bestände größtenteils aus Spekulationen und Indizien. Mit diesem merkwürdigen Verhalten, das vor uns in der Rede erwähnt wurde, meinen sie zum Beispiel, dass er den Freunden gegenüber den umgegrabenen Garten als Klempnerarbeit bezeichnet hat.
Okay.
Außerdem soll er von den Nachbarn eine Kettensäge ausgeliehen haben, mit der er vielleicht die Leiche zerstückelt hat. Und er soll Teppich mit Blutflecken zum Verkauf gestellt haben.
Hat er schon so ein Bild mit Blutflecken?
Nein, das war davor. Das war lange davor. Schade.
Ich dachte.
Wenn das alles nicht schon belastend genug ist, soll man den mutmaßlichen Täter mit dem Pickup-Truck von John herumfahren gesehen haben. Außerdem soll die Teile der Leiche in Plastiktüten eingehüllt gewesen sein. Und diese waren zufälligerweise von den Universitäten, in denen Christian studiert hat. Zufall. Das reicht dem Gericht für eine Entscheidung. Sie sprechen ihn zur Höchststrafe schuldig. Mit 27 Jahren lebenslange Haft. Nachdem das Urteil fällt, entlässt er seine Anwälte und macht den Rest alleine.
Ah, da haben wir es wieder.
Ja, natürlich. Was hättest du denn gedacht?
Ach, man verteidigt dich immer selber irgendwann.
Ja, ja. Er geht in Berufung und schafft es, sein Urteil auf 26 Jahre zu reduzieren.
Hey, er hat es bestimmt extrem gefeiert, oder?
Auf jeden Fall.
Gleich mal ja wieder. Hey, Steven, ich brauche eine Karte für die Oscar-Verleihung.
Du kennst mich doch noch, ne? Ja, ich bin da.
Ich bin's hier. Clark? Oder Chris? Ach, weiß ich auch selber gerade nicht mehr.
Er kann 2029, wenn er 68 Jahre alt ist, auf Bewährung entlassen werden. Die Anhörungen dazu sind im November 2028 geplant.
Und, wie stehen die Chancen? Was denkst du?
Wahrscheinlich so. Ich denke mal nicht, dass er sich so schlecht anstellt im Gefängnis. Ich denke mal, der kommt raus, der kann auch andere so manipulieren. So.
Ich meine, letztendlich wird er ja dann weiterhin, denke ich mal, kontrolliert.
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Und vielleicht haben sie ihn auch so rehabilitiert, einfach nach dem Motto, nimm keine neue Persönlichkeit an, sei du selbst.
Ja, man muss auch dazu sagen, die Tat war ja schon wirklich lange her. Man weiß nicht, was dazwischen passiert ist, ob er sich dazwischen die größten Vorwürfe seines Lebens gemacht hat. Aber trotzdem hat er die Tat begangen.
Trotzdem, Tat ist Tat. Also.
Nein, ich meine, ich habe jetzt gar kein Mitleid mit dem, wirklich nicht. Ich meine nur, ich kann mir vorstellen, dass er danach nicht, also keine Tat mehr begehen würde. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Meine ich damit.
Mir fällt gerade mal was ein. Mhm. Ich habe letztens bei einem auf Instagram eine Frage gelesen bei einem True Crime Kanal oder Podcast, ich weiß es gar nicht. Und zwar die Frage, stell dir vor, dein bester Freund ist ein Mörder. Wie würdest du reagieren? Würdest du ihn decken oder was würdest du machen? Es kommt raus, der ist ein Serienmörder.
Boah, Serienmörder ist schwierig.
Oder nee, ist ein Mörder. Ich glaube, die Frage war, ist es ein Mörder?
Okay, bei Serienmörder wäre es bei mir vorbei, weil Serienmörder sind für mich immer einfach unendlich manipulativ
Es war ein Mörder.
Aber bei Mördern, das Ding ist, es kommt halt wirklich drauf an. Wenn es jetzt Notwehr war, auf jeden Fall verteidigen. Wenn es jetzt wirklich Mord war, kommt es auf das Motiv an. Also natürlich.
Also ich habe dann auch gemeint, dass letztendlich würde ich erstmal hinterfragen.
Ja, würde ich auch machen. Man kennt ja seine beste Freundin so oder seinen besten Freund schon so lange. Man würde es hinterfragen. Man würde eigentlich denken, man würde wissen.
Und decken würde ich natürlich nicht. Also derjenige oder diejenige müsste sich natürlich schon stellen und auch der ganze.
Ach so, es geht darum, ob man es decken würde, ob man Alibi findet.
Nee, ich glaube nicht immer, sondern einfach nur stell dir vor, es ist ein Mörder. Aber ich habe dann einfach gesagt, letztendlich würde ich ja erstmal den Grund wissen. Ne? Aber egal wie der Grund auch wäre, also natürlich muss derjenige zur Rechenschaft gezogen werden. Und ja, da gibt es natürlich auch ein Urteil.
Also ganz ehrlich, ich würde sie verteidigen. Also ich würde gar nicht sagen, dass sie es nicht begangen hat. Ich würde auch nicht sagen, dass es...
Oder es entschuldigen.
Entschuldigen, genau. Ich würde aber im Prozess mit ihr aussagen so, von ihr erzählen so, gut erzählen so.
Ja, aber ohne Lügen.
Nee, ohne Lügen, dann nee, das würde ich nicht machen. Ich würde auch nicht ihr ein Alibi geben, weil, nee, das finde ich nicht gut, weil sonst, ja, nee... Sonst würde man sein eigenes Leben für sie aufs Spiel setzen. Und ja, es geht auch nicht nur um sein eigenes Leben, sondern auch die von den Opfern so.
Ja, genau.
Im September 2013 kommt er ins North State Prison und ein Jahr später in das Ironwood State Prison. Seine Berufungen im Jahr 2015 und 2016 wurden beide abgelehnt. Zuletzt 2016 wurde er in das Staatsgefängnis von San Quentin verlegt.
Warum die dann immer verlegt werden, hä?
Hab mich auch gefragt. Ich denke mal, nee, wir stören.
Ist das dann so ein bisschen wie
Vielleicht werden die dann so ein bisschen nach Tat sortiert. Also es klingt jetzt dumm, aber so die Mörder alle in ein Gefängnis. Dann, ja, und dann wird das alles mal so ein bisschen verlegt, weil
ja,
dort voll
oder
ist
vielleicht auch
dort
wie lange man sitzt. Weißt du, wenn dann eben gesagt wird, okay, jetzt sind es nur 10 Jahre.
Oder der versteht sich nicht mit jemand anderem und hat eine Prügelei angefangen.
Nee, oder es ist eben so, hier kommen die rein, die eben alles unter 10 Jahre. Dort kommen die, die wirklich lebenslang sitzen.
Ja,
also wirklich sowieso niemals wieder rauskommen. Oder so 10 bis 25. Das eine ist dann halt so ein bisschen mit Netflix oder mit Aufbettung oder das andere ist ein bisschen mit Fitnessstudio. Dort gibt es besseres Essen. Keine Ahnung.
Ja. Jetzt nochmal ein Satz von Ellen Sohus, die Schwester des Opfers. Sie sagt, ich bin sprachlos und erleichtert. Ich hatte Angst, dass dieser Typ, der über Jahre ohne Folgen so viele Menschen betrogen und belogen hat, auch diesmal davon kommt. Ich bin froh, dass es endlich vorbei ist.
Und jetzt sitzt er.
Genau, jetzt sitzt er. Also seine Ehefrau wurde nie gefunden. Das ist das Einzige, wo ich mir wirklich nicht sicher bin. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es begangen hat. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ziemlich sicher. Aber dass die eben nicht gefunden wurde, ja, das finde ich schon sehr seltsam. Weil, warum sollte er einen so offensichtlich in seinen Garten packen und die andere irgendwo hin, wo man sie nie findet?
Also ich glaube auch, dass sie die einfach noch nie dort gefunden haben. Aber er hat dazu wahrscheinlich auch nie was gesagt, oder?
Zu was genau?
Naja, dass er es wirklich begangen hat.
Na, er hat ja immer gesagt, er ist es nicht gewesen. Er hat ja immer gesagt, die Frau war es. Die jetzt nicht mehr wiedergefunden
wurde. Ach so.
Oder?
Ja, aber die wird man doch auch irgendwann finden, wenn sie jetzt die Tat begangen hat. Warum auch immer, aus welchen Gründen auch immer. Eigentlich total unlogisch.
Genau.
Und dann irgendwie ein neues Leben irgendwo begangen hat. Die muss man finden. Definitiv.
Genau. Und ich hatte ja vor uns gelesen, dass er eben die Sorge hatte, also vorgelesen, dass er eben die Sorge hatte, dass wenn sie da sind, dass er nicht mehr das ganze Geld bekommen würde.
Ja.
Da bin ich mir eben auch nicht so sicher, das habe ich nur in einer Quelle gelesen. Und ich glaube, letztendlich hat er auch nicht das Geld von ihr bekommen. Und deswegen sagen halt auch viele, dass sie nicht wissen, was das Motiv ist. Ich habe halt nur dieses eine Motiv in einer Quelle gelesen, deswegen... War, ja, ich habe es mit reingeschrieben, weil...
Ja, aber eigentlich, also für mich war es eigentlich logisch.
Ja, für mich auch. Ich habe es auch mit reingeschrieben, aber ja, wollte ich nur mal dazu sagen.
Er hatte ja Zugriff auf das Konto.
Ja.
Und letztendlich, selbst wenn es nicht so gewesen war, ist es schon komisch, wenn man als Angehöriger dazukommt, auch wenn man jetzt nie so wahnsinnigen Kontakt vielleicht hatte. Und dann ist da irgendjemand Fremdes, der überhaupt nicht zur Familie gehört, und hat Zugriff auf die Konten.
Ja, ich denke mal, die haben sich auch gefragt, so was
und
macht der hier?
Die schienen ja nun nicht unbedingt so wahnsinnig alt gewesen zu sein, dass die irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe bekommen hat.
Die war tatsächlich
schon älter, aber...
Ja, älter und auch war so ein bisschen kränklich, aber die hat schon so...
Ja.
Die war schon, ja, fit.
Jetzt wäre ich nie was zur Familie Rockefeller erfahren.
Ja, es tut mir leid. Ich habe das am Anfang ein bisschen zu offensichtlich gemacht. Er war dann halt leider kein Rockefeller. Tatsächlich gab es den Namen Clark Rockefeller.
Ach, den gab es wirklich?
Den gab es wirklich auch in der Familie. Aber falsches Geburtsdatum.
Und er war 85 Jahre alt.
Das weiß ich nicht.
Du, ich glaube, die hatten wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Familienmitglieder. Wahrscheinlich haben die auch ein bisschen den Überblick verloren.
Ja. Wahrscheinlich war es auch so, der Christopher eigentlich hat sich dann so geguckt, okay, welchen Namen nehme ich von den Rockefellers? Irgendwann mit C.
Ich brauche was mit
Ach,
C.
Ach, Clark, ja, hier.
Ach, Clark. Clarky. Du, Clark. Vielleicht am Ende fällt das auch nie auf. Also wenn jetzt jemand als Rose Baumgartel irgendwo, fällt das wenig auf, als wenn...
Ich meine, wo werden die Namen wirklich kontrolliert? Beim Fliegen oder also überall, wo man den Pass abgeben muss.
Hm.
Und wo sonst? Im Hotel musst du deinen Pass abgeben, aber den kann man ja fälschen. Der hatte auch gefälscht
ja,
Papiere.
Ja, aber wenn du eben über die Grenze irgendwo
aber
fährst,
der ist hier nie so richtig irgendwo weggeflogen.
Ja. Nee, da steht halt Name drauf. Also wann gleicht man das denn eigentlich ab?
Ja, ich habe auch in einem Forum gelesen, da gab es eine ganz große Spekulation, dass der vielleicht ein Serienmörder ist und währenddessen dann immer mal nach Deutschland oder nee, irgendwo in die Nachbarländer gegangen ist.
Und hat dort gemordet.
Ja, aber das fand ich ganz, also ich frag mich, wie die da drauf gekommen sind. So, hä?
Gibt es einen Serienmörder mit C?
Safe, ja, es gibt alles.
Wie wär's mit Critchard?
Ach, der Critchard, ja, wen kennt er nicht?
Der Critchard. Ja, letztens eine Nachricht bekommen von jemandem, die meinte, ach krass, ich sehe jetzt auch erst in eurer Story, ich glaube, wir sind Nachbarn. Habt ihr nicht einen Kater, der Aros heißt? Oder Ares, haben sie gesagt.
Ja.
So, ja, obwohl du ja eine andere Katze auf dem Arm hattest. Ihr hattet ja, ja eure weiße Katze Müsli auf dem Arm. Oder du.
Ich finde, das
war gar nicht Aros. Krass. Oh, jetzt.
Ich finde das schon krass, dass wenn man nach Serienmördern sucht, hier dann so die ganzen Namen da stehen, dann stehen ja so die Länder und wirklich so 80% ist USA. Was heißt das wohl?
Ist aber halt ein, guck mal, gegenüber Deutschland ein sehr großes Land. Ne? USA ist ja riesig.
Ja.
Zur Verteidigung der ganzen Serienmörder. Wir grüßen mal die neu dazugekommenen Russ.
Hallo neu dazugekommenen.
Auch aus Russ ihre Klasse. Und wie es auch immer passt, alle, die nicht zu unserer Familie gehören, weil wir immer gesagt haben, dass eigentlich sind wahrscheinlich alle Hörer gehören zu unserer Familie. Also machen sie ja irgendwie am Ende auch.
Ja, am Ende.
Aber mittlerweile sind es ja doch einige.
Wir haben jetzt volle 50.
Wow, wir haben 50 Bewertungen ja, bei Spotify. Wie das cool. Ist doch toll. Und welchen Durchschnitt? 4,7. Oder?
4,6 jetzt.
Oh, scheiße. Okay, ich weiß es. Die Nummer 50 hat uns, scheiße, nur einen Stern gegeben. Das kann aber nicht wahr sein. Okay, ich denke, es ist jemand aus deiner Klasse. Also, das ist ein Aufruf an alle. Wir wollen. Ich hätte wünscht mir irgendwas mit einer 8 hin. Ich habe nämlich eine Glückszahl, nämlich die 8. Also jetzt nie, weil ich hier aus Sachsen komme. Nein.
Nein.
Weil mein Vater hat nämlich früher bei Dynamo Dresden gespielt und hat immer die 8 hinten auf seinem Rücken stehen beim Trikot. Und seitdem war es immer meine Glückszahl. Und ehrlich, überall, wo ich hingehe und wo ich bin, ich habe immer eine 8 irgendwo.
Ja.
Das ist echt Wahnsinn. Und ich liebe die 8. Deswegen vielleicht jetzt als nächster Schritt wäre die 58. Oder einfach nur so ein Durchschnitt von 4,8 wäre auch nicht schlecht. Aber wir haben fast jetzt bei Instagram 280 Follower. Vielleicht schaffen wir ja 288 Follower.
4,6 ist doch nicht so schlecht.
Ich finde das übelst gut. 4 plus 6 sind 10. Super, 10 Punkte. Top. Quersumme 5 und dann nochmal. Trotzdem hatten wir vorher 4,7. Hat uns jetzt jemand irgendwie runtergerissen.
Wir mögen dich nicht mehr.
Nein, doch, natürlich. Komm, melde dich. Wir schicken noch ein paar Katzenbilder. Wir freuen uns über alle Punkte, selbst über einen Stern.
Ey, ganz ehrlich, alles über 4 ist gut, sag ich so.
Finde ich auch.
Find ab 3 wird es dann schlecht, aber 4 ist gut.
Willst du eigentlich mal wissen, was unsere beliebteste Folge ist?
Ja.
Okay, wir machen mal eine kleine Auswertung. Unsere erste Folge gab es ja am 11. Januar 2022. Welchen haben wir heute?
Heute ist der 9.10.
Naja, fast. Gut, haben wir ja schon mal ein paar Monate durchgehalten.
Ey, nur so. Noch, es ist in 2 Tagen sind es nur noch 2 Monate.
Von den 13 Fällen, was denkst du ist die Top 3? Also die 1 ist der Todmacher, ne? Rudolf Blei. Die 2 ist Leichenteile im Hinterhof, Mord in der Dresdner Neustadt. Die 3, Robert Dürst, das Geständnis des Multimillionärs. Die 4, die tote Pfarrersfrau und die Ameisen. Die 5, das geheime Hinterzimmer des Kurt Weiner Wichmann. Die Nummer 6 und die Nummer 7, also ist eigentlich nur die 6 sozusagen, sind die 2 Teile von Zimmer 1046, der mysteriöse Tod des Roland T. Owen. Dann die 7, das Fehlurteil, 43 Jahre unschuldig im Gefängnis. Die 8, der Braunbär und die Leiche. Die neuen Isabella Guzman von einer Mörderin zum TikTok-Star. Die 10 unser Special mit June. Die Toten im Keller, Mord im Radeburger Hirsch. Die 11 das Cecil Hotel, Was geschah mit Elisa Lam. Die 12 das Geisterschiff Bärbel. Und die 13 die Nautilus U-Boot des Todes. So, gib also, mal deine Top 3
ab. Ich würde sagen, Top 3 ist Nummer 13, die Nautilus U-Boot des Todes. Warte, noch nicht sagen. Die Nummer 2, würde ich denken, ist die Nummer 10. Special, die Toten im Keller, Mord im Radeburger Hirsch. Und die Nummer 1, würde ich sagen, der Todmacher.
Also mit der Todmacher hast du auf jeden Fall recht. Und die 2 war jetzt was bei dir nochmal?
Die 2 war das 10 Special.
Ist total krass. Die 12, das Geisterschiff Bärbel, ist nach oben geschossen. Ich glaube, ja, den kannten nicht so viele. Und dann die Nummer 3 war bei dir?
Die Nautilus.
Ach so. Nein, sondern, ja, das ist auch immer sehr beliebt gewesen. Die Nummer 4, die tote Pfarrersfrau und die Ameisen.
Das ist toll.
Weißt du, wo ich dran bin?
Nein.
Ich will mich gerade durch das Radeberger Archiv nach Mordfällen.
Cool. Gibt es nächstes Mal schon was?
Ich weiß nicht.
Das bleibt spannend.
Weil ich meine, ich denke mal, in jeder kleinen Stadt würde es irgendeinen Mord gegeben haben, oder?
Ja, bestimmt.
Ich könnte ihr eine Buchempfehlung geben.
Sag mal deine Buchempfehlung.
Ich höre gerade, also Hörbuch, weil ich bin ja eigentlich so gut wie es geht immer nur im Auto unterwegs. Deswegen höre ich gerade den 7. Band von Andreas Gruber. Total cool gelesen von Achim Buch. Also ich liebe diese Stimme und es ist mittlerweile schon das 7. Hörbuch von diesem Fall. Das sind immer die gleichen Ermittler. Und der 7. Band heißt jetzt Todesschmerz. Kann ich nur empfehlen. Ansonsten gibt es noch, fing glaube ich an mit Todesmärchen. Der letzte Fall war zum Beispiel Todesrache. Muss ich ehrlich zugeben, ich habe auf der Heimfahrt im Auto wahnsinnig geheult.
Gott, oh Gott, oh Gott.
Weil, oh Spoiler, dort irgendwie gefühlt die halbe Mannschaft weggestorben ist und ich dachte immer so, nein, das können die doch nicht machen. Und dann hat sich das doch nochmal alles umgedreht und ja, also das kann ich nur empfehlen. Und ja, also schreibt uns immer wieder eure Nachrichten. Ich freue mich wie verrückt und Rose auch.
Auf jeden Fall.
Ich erzähle dir es zumindest immer. Und
manchmal sehe ich es auch.
Und gebt uns noch ein paar Sterne. Wir wollen gerne irgendwas mit einer 4 vorne.
Ja.
Ihr könnt es auch einen Stern geben.
Aber unter 4 bitte nicht.
Nee, unter 4 nicht.
Nein.
Aber es wäre 4,8, fände ich total eis, ne? Dynamo Dresden.
Ja, das wäre toll.
Trikotspieler für meinen Vater. Und für mich. Ja. Das kriegt ihr hin, auf uns auf 4,8 zu kriegen.
Ja.
Und dann, mehr brauchen wir eigentlich nicht.
Nein.
Nö, mehr wollen wir nicht.
Ja, dann könnt ihr uns überall bewerten, wo ihr uns hört. Oder uns auf Instagram eine Nachricht schreiben. Mord auf Sächsisch mit der E geschrieben .podcast.
Genau.
Ja.
Und ansonsten, ja. Spotify, und letztens hat mir auch jemand geschrieben, die hört uns bei
Podimo?
Nee, Podimo war es nicht. Podtail? Podtail, glaube ich.
Podtail, okay, dann bewerten uns gerne auch auf Podtail.
Genau, die haben es auch doch da bewertet. Oder Google Podcast oder.
Ja, gibt alles.
Was weiß ich, überall.
Okay, na dann. Ich hoffe, ihr hattet keinen Spaß, denn es ging um Mord und Totschlag. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut!